Bei mir im Studio sind Christine und Lukas, die den Film Wilder Westen in Weiß-Blau gemacht haben. Nochmal herzlich willkommen.
Ja,
ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Möchtet ihr vielleicht kurz so ein bisschen einen Überblick geben, worum geht's in dem Film?
Ja, klar, gerne. Also in unserem Film geht's um bayerische Cowboys und Indianer. Es geht um einfach um Menschen, die fasziniert sind vom Wilden Westen und die in ihrer Freizeit irgendwie versuchen, so zu leben wie damals. Genau, und das ist so der Inhalt des Films und diese Menschen haben wir eben im vorletzten Sommer begleitet mit der Kamera und ja.
Ist ja eher ein außergewöhnliches Thema. Ich muss sagen, bevor ich euren Film gesehen habe, wusste ich nicht mal, dass es Cowboys und Indianer in Bayern gibt. Wie habt ihr euer Thema gefunden?
Das kam, weil ich vorher in Regensburg Kulturwissenschaften studiert habe und ich hatte da mal ein Seminar über Indianerliteratur und darüber bin ich dann auf den Cowboy Club in Regensburg gestoßen und als wir dann überlegt haben in Tübingen, was wir machen können für einen Film, sind wir wieder auf das Thema gekommen und haben uns gedacht, das wäre was, ja.
Ja, und dann haben wir halt auch direkt angerufen im Cowboy Club in Regensburg und die waren auch direkt Feuer und Flamme. Der Vorstand Mike war direkt begeistert von der Idee und dann sind wir hingefahren und haben die ersten Szenen gedreht und uns war klar, das wird was.
Warum habt ihr den Film eigentlich gemacht? Das habe ich jetzt am Anfang kurz gesagt, aber vielleicht könnt ihr es ja nochmal erklären.
Ja, also wir haben in Tübingen Medienwissenschaft studiert, im Master und uns war relativ früh klar, dadurch, dass es relativ viele Praxisphasen gab in dem Studium, dass wir was Praktisches am Ende auch machen wollten und hatten damals auch schon bei einem Dokumentarfilm mitgearbeitet im Studium, Lotte Reiniger, Tanz der Schatten heißt der und wir wollten dann einfach auch was machen in dem Bereich und dadurch, dass wir relativ viel Freiheit hatten von unserer Professorin, haben wir uns dann halt dazu entschieden, den Film zu machen.
Hättet ihr auch einen Spielfilm machen können oder also?
Hätten wir auch machen können, ja. Aber weil wir, glaube ich, beide so wussten, es soll in Richtung Journalismus gehen, kam das für uns irgendwie gar nicht in Frage. Und ich glaube, ehrlich gesagt, es wäre auch viel schwieriger gewesen, einen Spielfilm zu machen.
Ja. Definitiv, ja.
Und wie war das so? Der Film ist ja schon relativ lang und ihr als Masterstudierende seid ja noch recht jung, was ja nichts heißen muss. Der Film ist extrem gut geworden, wie ich finde.
Danke.
Aber wie war das so, so einen großen Film zu machen, so ein großes Projekt?
Das hat schon, hat einem manchmal auch schon ein bisschen Angst eingeflößt. Also es war wirklich extrem viel Material, was wir mitgebracht hatten aus Bayern, dann 24 Stunden insgesamt. Ja. Und das dann runterzubringen auf 43 Minuten, das war schon echt eine lange Zeit. Also wir haben sehr viele Nächte im Schnitt verbracht, haben oft gedacht, das wird nichts. Hatten aber zum Glück halt relativ viele Leute da, die uns auch mal eine Meinung geben konnten. Auch Leute, die selber mit Dokumentarfilmen beruflich vorher zu tun hatten, bevor sie an der Uni waren. Und so waren wir eigentlich ganz gut abgesichert, sage ich mal, und konnten das dann am Ende durchziehen. Aber es hat dann am Ende alles viel länger gedauert, als wir gedacht hätten. Ja. Also das war schon sehr viel Arbeit.
Es gab auch gefühlt 100 Versionen dieses Films. Also er wurde auch ganz oft umgeschnitten und bis er dann irgendwie so in der letzten Fassung fertig war, ja.
Wie lange habt ihr denn insgesamt gebraucht?
Oh Gott, insgesamt, also über ein Jahr auf jeden Fall, ja. Genau. Also in der Anfangszeit haben wir ja noch Seminare auch gehabt, als wir angefangen haben zu drehen. Von daher war das dann immer so, man macht mal was, dann macht man mal wieder ein paar Monate nichts. Aber im letzten halben Jahr haben wir wirklich intensiv fast jeden Tag ja daran gearbeitet und waren im Schnittraum und kamen dann auch noch ganz viele Sachen, von denen wir am Anfang halt gar nicht gedacht haben, dass das so viel Aufwand wird. Also zum Beispiel eine Website machen, dann ja auch die Premierenfeier, alles organisieren, das irgendwie bewerben und das war sehr aufwendig, ja.
Seid ihr froh, dass es jetzt vorbei ist mit der Phase oder vermisst ihr es ein bisschen?
Es war ja auch, es gab viele schöne Momente auch im Schnitt, das muss man auf jeden Fall sagen, auch in der Produktionsphase und natürlich haben wir auch gerne studiert, das muss man ganz klar sagen. Wir sind froh, dass das Ergebnis jetzt so da ist und das auf jeden Fall. Also man muss schon sagen, dass das schon besser ist, die DVD in der Hand zu halten, als zu wissen, dass man jetzt noch 3 Wochen dran arbeiten muss.
Wenn man so lange an einem Film schneidet, ist es dann nicht irgendwann nervig, den anzuschauen?
Ja, ab einem gewissen Punkt kann man dann auch wirklich jeden O-Ton mitsprechen. Und manchmal ist schon, aber es ist auch, ja, muss eben sein, ne? Gehört dazu, dass man seinen eigenen Film dann irgendwann auswendig kennt.
Ihr habt ja vorhin erzählt, der Cowboy Club Regensburg war sofort Feuer und Flamme, als ihr angerufen habt. Habt ihr über den Club dann auch die Kontakte zu den anderen Clubs bekommen?
Genau, also wir sind damals für das Pfingstrodeo nach Regensburg gefahren. Das ist so eine Veranstaltung, wo verschiedene Cowboy-Clubs sich in verschiedenen Dingen messen, also im Peitsche schlagen, im Colt schießen, solche Dinge. Und wir waren halt da und haben uns dann halt mal geschaut, wer halt noch so da ist. Und da haben wir echt gemerkt, dass auch einige Leute aus der Szene, die nicht aus Regensburg waren, Interesse daran hatten. Und sind dann halt den ganzen Sommer letztendlich dann dabei gewesen. Waren halt bei großen Festen, aber waren auch bei einer Protagonistin auch zu Hause und haben so quasi so eine Brandbreite dann mitgenommen.
Habt ihr in der Zeit, hat sich eure Meinung gegenüber den Cowboy-Clubs verändert oder hattet ihr davor nicht so eine richtige Meinung? Also
Ich glaube, ein bisschen verändert hat sich schon. Also am Anfang dachte man schon irgendwie so, naja, das sind schon ein bisschen so nette Spinner halt. Ja, also sie sind halt schon ein bisschen verrückt, sag ich mal. Aber wenn man die Leute dann kennenlernt und auch viel Zeit mit denen verbringt, dann merkt man auch, dass da halt irgendwie schon noch was dahinter steckt. Also dieser erste Eindruck, den man hat, dass der nicht stimmt. Also die beschäftigen sich schon wirklich viel damit, also viele von denen. Und dahingehend hat sich das schon irgendwie so ein bisschen gewandelt und ja.
Es ist ja kein klassischer Dokumentarfilm, also nicht bierernst, sondern auch so ein bisschen witzig. Habt ihr damit was Bestimmtes bezwecken wollen, beziehungsweise was wolltet ihr damit bezwecken?
Ja, also wir haben natürlich im Vorfeld ziemlich viele Dokumentarfilme uns angeschaut und es ist auch wichtig und richtig, dass es viele ernste Themen dort gibt, aber wir haben uns halt konkret entschieden, dazu halt was zu machen, wo man auch mal ein bisschen drüber lachen kann, ein bisschen schmunzeln kann, eben weil wir halt irgendwie mal schauen wollten, ob das auch funktioniert so. Und wir glauben, es geht.
Habt ihr vor, in Zukunft nochmal einen lustigen oder eher lustigen Dokumentarfilm zu machen?
Lustig oder nicht, wüssten wir noch nicht, aber ich glaube, wir sind beide nicht abgeneigt. Also wenn sich nochmal irgendwie die Gelegenheit ergibt, dann würden wir, glaube ich, beide nochmal sagen, ja, wir machen nochmal
was. Ja, ganz klar.
War schon cool und ja, hat Spaß gemacht und ist doch auf jeden Fall irgendwann mal wieder.
Ist halt ein bisschen schwierig, man muss halt die Zeit dafür finden. Ne? Also man muss da schon also auch dranbleiben, damit es halt was gibt. Und ja, so ein halbes Jahr muss man sicherlich einplanen. Aber konkret ist halt nichts geplant.
Ich würde sagen, ich würde jetzt gerne gleich in die Diskussion über den Film einsteigen oder beziehungsweise Diskussion in euren Input. Damit ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch darauf einstellen könnt, würde ich euch ein kurzes Lied aus dem Film spielen. Ihr könnt ja vielleicht ganz kurz erzählen, was die Rahmenhandlung ist. Saloon möchte ich jetzt gleich spielen. Was geschieht da so?
Das ist ein Lied aus dem Film. Da waren wir eben bei dem besagten Pfingstrodeo in Regensburg abends im Saloon und die Band hat gespielt. Und das ist so, I Wish I Was in Dixie heißt das Lied. Und das ist so das Lied der bayerischen Hobby-Cowboys. Also da hat die Hütte gebrannt, als das gespielt wurde.
Genau, alle standen, hatten die Hüte herabgenommen. Also es war so ein bisschen die Hymne.
Genau.
I Wish I Was a Dixie, gesungen von dem Cowboy Club. Welcher war das jetzt?
Viele waren das. Ja, also da haben schon 100 Cowboys mitgesungen gerade.
Ja, das war aus dem Pfingstrodeo. Dann könnt ihr vielleicht mal erzählen, wenn ihr Lust habt, was ist das Pfingstrodeo? Darüber habt ihr ja vorhin schon kurz gesprochen.
Genau, das Pfingstrodeo ist eine Veranstaltung im Kalender vieler bayerischer Cowboys, glaube ich. Das wird immer veranstaltet von einem anderen Cowboy-Club und 2013 hat es eben der Cowboy-Club Regensburg veranstaltet. Da werden ganz viele Clubs eingeladen, kommen dann dahin und zelten da auch auf dem Gelände, was die haben. Und da werden eben verschiedene Wettbewerbe ausgetragen über ein Wochenende. Also Peitschen, Bogenschießen, Colt-Duell, Tomahawk werfen. Und abends wird eben im Saloon getanzt. Genau, das ist das Pfingstrodeo und
ja, also ich glaube, es geht gar nicht so sehr um die Wettbewerbe da, es geht mehr um das Miteinander. Also viele Leute kommen halt auch dahin, wirklich um Leute zu treffen, die zelten dann da die ganze Zeit und es ist halt letztendlich so ein großer Zirkus und am Ende gibt es halt eine Urkunde für ein paar, aber all die keine bekommen haben, sind dann auch nicht traurig, weil es geht halt um die Gaudi.
Und wie kommt man denn dazu, dass man Bock auf diese Art Gaudi hat? Also wie wird man bayerischer Cowboy oder bayerischer Indianer?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die meisten von unseren Cowboys haben irgendwie vorher als Kinder eben Karl May gelesen und waren da irgendwie einfach fasziniert von diesen Geschichten und von diesem Mythos Wilder Westen und sind dann so irgendwie da reingekommen in dieses Hobby. Also das war bei den meisten, glaube ich, so. Ja.
Ja, ist ja auch so ein bisschen, wenn man sich die mal anschaut, also die meisten sind so um die 50, 60. Das ist ja auch so ein bisschen die Zeit, wo der Westernfilm ganz groß ist, wo die Karl-May-Filme da sind, aber halt auch viele andere Klassiker entstanden sind. Und ich glaube, das war einfach eine Zeit, in der der Wilde Westen insgesamt sehr prägend war. Und es gibt halt ein paar Menschen, und zwar die Menschen in unserem Film, die diese Faszination halt mitgetragen haben, die das halt heute dann einfach ausleben.
Haben die Clubs dann auch Nachwuchs oder gar nicht?
Ist ein bisschen schwierig, glaube ich. Also wir haben zwei, drei jüngere Cowboys, Hobby-Cowboys getroffen. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, haben die schon ein Nahrungsproblem. Also sie versuchen halt schon was dran zu machen. Also viele bringen halt ihre Familien mit auf diese ganzen Feste. Aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, schon so ein Hobby, was eher so leider ein bisschen ausstirbt, glaube ich. Weil einfach die Faszination nicht mehr so da ist. Leider.
Was sind das denn für Leute, die sich dafür entscheiden, in ihrer Freizeit Cowboy oder Indianer zu sein?
Das sind ganz unterschiedliche Leute, aber hauptsächlich, glaube ich, Leute, die halt in ihrer Freizeit irgendwas suchen, was ihnen der Alltag halt nicht geben kann. Also die suchen da halt ja nach Ursprünglichkeit und nach Gemeinschaft und ja, das sind so Motive, die, glaube ich, viele Hobby-Cowboys und auch Indianer haben und ja.
Ja, also genau, das würde ich auch unterschreiben. Also es geht halt um Freiheit. Es geht halt vor allen Dingen, glaube ich, auch darum, dass man halt einfach ein bisschen wegkommt vom Alltag. Also ich glaube, viele Leute möchten halt einfach was erleben am Wochenende und wollen nicht zu Hause sitzen und wollen um 20.15 Uhr den Tatort schauen und das ein Wochenende nennen, sondern die wollen halt was zum Erzählen haben und was erleben wirklich.
Euer Film beginnt ja im Cowboy Club Regensburg, glaube ich. Mhm. Dort üben verschiedene Leute Peitschen. Vielleicht könnt ihr einfach so ein bisschen weiter erzählen, was passiert dann?
Also wir sind erst in Regensburg auf dem Pfingstrodeo und da kriegt man halt so einen Einblick in die Szene, vor allem eben in die Welt der Cowboys. Also die Indianer spielen da jetzt noch gar keine große Rolle, sondern da ist halt sehr laut und da wird viel gepeitscht und Colt-Duell, genau, da wird man erstmal so reingeworfen und lernt ein paar Figuren oder unsere Protagonisten kennen und dann geht es halt weiter. Also es gibt dann noch einen Teil im Film, wo wir auch auf die Geschichte der Cowboy-Clubs eingehen. Wir besuchen eine unserer Protagonistinnen, die Jackie, zu Hause und gucken ihr über die Schulter, wie sie sich ein neues Outfit näht für ihr Hobby. Und am Ende sind wir auf dem ITF, dem Indianer- und Trapper-Festival. Das ist so das größte Fest in der Szene in Deutschland. Also da kommen dann auch die Indianer ins Spiel. Also da wird es so ein bisschen ruhiger, so ein bisschen spiritueller. Und ja, das ist so grob der Verlauf des Films.
Möchtet ihr vielleicht, ihr habt gerade schon die Jackie erwähnt, so ein bisschen über die einzelnen Protagonisten. Weil mich hat das, bevor ich den Film gesehen habe, am meisten interessiert, was sind das für Leute, die das machen. Mhm. Und vielleicht, ihr habt ja die Leute im Film gut vorgestellt. Wäre nett, wenn ihr es bei mir auch noch kurz machen würdet.
Ja. Willst du anfangen?
Ja, ich fange mal an. Also der erste Protagonist, den wir in unserem Film haben, das ist der Mike, der eigentlich Ottmar heißt und ein Versicherungsvertreter ist in seinem Beruf, aber seine Freizeit halt auch im Wilden Westen verbringt. Der ist seit 18 Jahren schon dabei. Und ja, also ich glaube, ihm geht es halt hauptsächlich um die Gemeinschaft. Und das erzählt er auch selber. Wir haben ja einen O-Ton dir mitgebracht. Mike, Fabrikbesitzer heißt
er. Da ist halt das noch, so wie es früher war, das Miteinander. Da ist einfach jeder für jeden da und da gibt es auch keine Rangunterschiede. Ob er jetzt einer arbeitslos ist oder selbstständig oder Fabrikbesitzer oder sonst was, das gibt es ja nicht.
Genau, das war der Mike. Dann gibt es noch die Jackie, von der habe ich ja gerade auch schon erzählt, bei der waren wir auch zu Hause. Heißt eigentlich Claudia und ist Putzfrau, die kommt aus Österreich und wohnt jetzt in der Nähe von München. Und sie ist seit 10 Jahren dabei mit ihrem Mann Gogo und sie haben auch so ein eigenes Zeltlager. Also irgendwo abseits in den Feldern haben die sich zwei Zelte hingestellt und verbringen da jede freie Minute. Und da hat sie uns auch erzählt, dass sie da irgendwie am liebsten ihre Wohnung aufgeben würde und dort leben würde im Zeltlager. Und die Jackie ist auch eine von vielen, die sich auch eine eigene Geschichte ausgedacht hat für ihr Hobby. Also da gibt es unterschiedliche, sage ich mal, gerade wie man das auslebt. Manche, die haben eben nur diese Kleidung an, andere, die überlegen sich halt tatsächlich eine Geschichte, also eine Identität, die sie dann in diesem Western-Kosmos annehmen. Und so eine ist die Jackie, ja. Und da haben wir auch einen O-Ton von ihr dabei.
Es hört sich so witzig an. Also in diesem fiktiven Leben habe ich früher Mädels, die in den Puffs in San Francisco gelebt haben, habe ich gerettet, habe sie aus den Puffs rausgeholt und habe sie in Familien vermittelt. Übrigens eine Person, die es wirklich gegeben hat. Darum nennt man mich heute die ehemalige Puffmutter. Aber das ist charakteristisch für mich. Dieses Muttersein, dieses Helfen, dieses einfach etwas Gutes tun wollen. Und das kann ich doch da leben.
Genau. Da sieht man eben auch, dass sie beschäftigt sich auch wirklich damit. Sie hat sich da nicht irgendwas ausgedacht, sondern sie hat da wirklich irgendwie gelesen und ist dann auf eine Person gestoßen, die es wirklich damals gab und hat sich dann irgendwie da so ihre Rolle gebastelt. Und, was man auch noch sagen kann, die möchte auch jetzt ein Buch schreiben über ihre Rolle, die sie da im Western-Kosmos hat.
Das hätten wir gerne schon reingenommen in den Film, aber das war leider noch nicht fertig zu dem Zeitpunkt.
Nee, das war nur das in Planung.
Spannend gewesen, ja. Ja, und unsere letzte große Protagonistin, das ist die Birgit, die ist eigentlich Kurierfahrerin und die war auch schon als Kind wirklich fasziniert von den Indianern, also das erzählt sie auch. Wir haben auch einen O-Ton von ihr mitgebracht.
Ich finde ganz wichtig, dass man das wieder lernen sollte, mit der Natur leben und das einfach zu schätzen, was uns die Natur einfach gibt. Ne? Also, was die Leute immer sagen, Unkraut. Das ist eigentlich ganz viel Heilkraut. Und das haben wir heute alle vergessen. Das Leben mit der Natur, mit der Mutter Erde.
Also da wird auch noch mal ein bisschen klar, dass, glaube ich, dadurch, dass sie Indianerin ist, sie auch vielleicht einen anderen Blick darauf hat, auf das Hobby. Also ihr geht es nicht so sehr darum, dass man Peitsche schlägt oder bei einem Kulturell gewinnt, sondern ihr geht es halt darum, dass man so ein bisschen back to the roots kommt. Und deshalb macht sie halt zu einer spannenden Figur einfach, die wir da reinbringen konnten. Und also sie geht auch relativ weit. Sie lebt in ihrer ganzen Familie während dieser Veranstaltungen in so einem Tipi drin. Sie hat zwar einen Kühlschrank, aber der ist hinter so einem kleinen Stoffvorhang, dass man bloß nicht sieht. Aber gekocht wird dann doch am Ende auf so einem Gusseisen in den Ofen, also so wirklich wie im Wilden Westen die Cowboys das damals gemacht haben. Also sie lebt das schon sehr aus, hat auch eine Tätowierung, die mit ihrem indianischen Namen zu tun hat. Also das ist halt nicht so eine halbherzige Sache, sondern die steht da wirklich hinter.
Ja, vor allem die Indianer sind auch, also die machen auch ganz viel selber einfach. Die haben ja dann oft so Perlenstickereien, so Täschchen mit echt, weiß ich nicht, hunderten von Perlen drauf, kleinen. Und das machen die wirklich selber. Also die gucken sich da irgendwie Muster und Vorlagen an und sticken das dann selber. Ja, unglaublich aufwendig auch.
Das sind ja verschiedenste Fertigkeiten, die man jetzt in unserer Gesellschaft normalerweise nicht so lernt. Perlenstickereien oder Peitsche schwingen, Tomahawk werfen. Bringen sich das die Leute in den Clubs gegenseitig bei oder wie lernt man das?
Ja, also die bringen sich das gegenseitig bei und lernen da auch voneinander und lesen unglaublich viel und ich glaube, so in etwa läuft das ab. Und das haben wir gerade noch unterschlagen. Wir haben auch noch einen anderen Protagonisten, der jetzt nicht so eine große Rolle spielt wie die drei, aber auch eine wichtige. Und das ist der Dan. Der Dan ist einer der Jüngeren in der Szene. Der ist so an die 30. Und für ihn ist das auch so ein Grund, warum er das macht, dass er halt so zurück will zu diesem Ursprünglichen. Und weil er da viel selber machen kann. Also der hat auch zu Hause in seiner Wohnung einen Saloon und von dem haben wir auch noch einen O-Ton mitgebracht.
Es ist auch schön, dass es sowas gibt, mal weg von dem Kommerziellen, mal weg von dem normalen Leben, das wo eigentlich nur noch von Konsumgütern beherrscht wird. Weil mittlerweile ist echt so, was man haben will, das kriegt man. Ja, und damals musste man halt für sowas schon echt viel Arbeit investieren.
Ja, ist ganz spannend. Also der Dan ist halt schon jemand, der... Also er möchte das schon auch alles selber machen. Also es gibt einige Händler auch immer auf diesen Veranstaltungen, wo man auch was kaufen kann, aber ihm geht es halt auch wirklich darum, dass man halt auch wirklich erfährt, wie das halt damals war, wie viel Arbeit steckt dahinter, wenn man so eine Südstaaten-Uniform, nennt er es nämlich Südstaatler in seiner Geschichte, wenn man die näht und wie das ist, wenn man da mal in einer feuchten Nacht unter so einer Wachsplane in dieser Uniform geschlafen hat, wie sich das anfühlt. Also ihm geht es halt schon so ein bisschen darum, dass man Geschichte erlebbar macht. Also ihm reicht es nicht einfach nur in so einem Buch zu lesen, der Bürgerkrieg war von 1861 bis 65, sondern er möchte halt sehen, wie war das, wie haben die sich gefühlt damals.
In eurem Film erzählt ihr, dass es da zwei verschiedene Strömungen gibt unter den Leuten in den Clubs, die Authentiker und die Leute, denen die Authentizität nicht ganz so wichtig ist. Wie äußert sich das dann? Also habt ihr noch weitere Beispiele, gerade für die Authentiker? Was machen die alles? Ich finde das ganz spannend.
Das unterscheidet sich eben einfach dadurch, dass es jetzt zum Beispiel auf solchen Festivals wie auf dem Indianer und Trapper Festival, da gibt es eben auch ein Klo, da kann man auch einfach zum Kiosk gehen und sich was zu essen holen. Und manche, die nutzen diese Möglichkeiten und manche, die nehmen das halt sehr ernst und nutzen die dann nicht und machen dann eben ihr Essen selber, wie der Lukas gerade schon erzählt hat, und schlafen dann auf dem Büffelfell im Tipi und holen ihr Wasser aus dem Bach. Ja, das sind halt so die Unterschiede. Wobei man schon sagen muss, also so richtig auf die modernen Sachen verzichten die wenigsten. Also man sieht schon immer mal wieder dann einen Cowboy oder einen Indianer am Handy kurz eine SMS schreiben. Das gehört auch dazu, aber das fanden wir auch spannend. Also das macht es halt auch irgendwie so, ja, einfach skurril ein bisschen.
Ja, und sie nehmen sich auch nicht so ernst dabei. Also die sind dann schon so, dass sie das auch offen zugeben und dann nicht irgendwie versuchen, das zu verstecken, sondern die sagen halt, ja, wir leben im Heute und Jetzt. Und eine unserer Protagonistinnen, Jackie, hat ja auch gesagt, also wenn sie es damals gehabt hätten, hätten sie es auch genutzt. Also insofern hat die ganze Szene dann einen relativ lockeren Umgang mit diesem Clash aus Moderne und Vergangenheit.
Ja, habt ja vorhin schon erzählt, es gibt auch Händler auf den Veranstaltungen und auch gerade, dass es diese Mischung aus Modernen und Vergangenheit gibt. Mich erinnert es so ein bisschen an die Mittelalter-Szene. Darunter können sich wahrscheinlich mehr Leute was vorstellen. Hat das gewisse Ähnlichkeiten oder gar nicht?
Also ich kenne mich jetzt in der Mittelalter-Szene nicht so gut aus. Also ich kenne solche Feste und auch Dokus darüber, aber ich glaube, es gibt schon einen Zusammenhang, oder? Was würdest du sagen?
Ja, ich würde auch sagen, also es gibt auch ein paar, nicht so viele, aber ein, zwei der Menschen, mit denen wir gesprochen haben, die auch aus der Mittelalter-Szene ursprünglich kommen. Und insofern ist es halt, glaube ich, was, also da gibt es schon irgendwie so eine Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Szenen. Aber ja, das ist, glaube ich, halt schon was, also man braucht so ein gewisses Faible für die Vergangenheit schon. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, wo die beiden Szenen sich treffen, sage ich mal.
Die Christine hat ja vorhin erzählt, ihr habt auch einen Teil im Film, in dem ihr die Geschichte der Cowboy- und Indianerclubs behandelt. Und das war, glaube ich, das, was mich am allermeisten erstaunt hat, als ich den Film gesehen habe. Es ist ja gar nicht so ein neues Phänomen.
Nee, ist es überhaupt nicht. Also wir waren ja, das war Zufall, als wir den Film gedreht haben, gab es gerade im Münchner Stadtmuseum eine Ausstellung über Cowboy-Clubs, weil nämlich der Münchner Cowboy-Club 100 Jahre alt wurde, also 2013 wurde der 100 Jahre alt, und dann waren wir eben in dieser Ausstellung und haben die besucht und haben da auch ein bisschen gedreht und die Kuratorin interviewt, und wir fanden es selber auch total überraschend, dass der erste Cowboy-Club also eigentlich vor über 100 Jahren gegründet wurde in München. Genau.
Ja, genau, die Geschichte ist ganz spannend, das kann die Cindy Drechsel, die Kuratorin, ja auch mal kurz im O-Ton erklären.
Die drei Gründer, Fred Sommer, Hermann Sommer und Martin Fromberger, ein Freund der beiden, hatten das Ziel auszuwandern, weil einfach in München die Lebensbedingungen als einfache Handwerker, was sie alle drei ja waren, einfach nicht in entsprechendem Maße waren. Und aus diesem ganzen Konstrukt heraus, dass man sagt, okay, man muss sich ja aber auch vorbereiten natürlich für das Leben, was im Wilden Westen einen erwartet, weil da war der Wilde Westen ja noch existent zu diesem Zeitpunkt, hat man natürlich dann angefangen, Englisch zu lernen, zu reiten, alles, was halt so ein echter Cowboy halt ausmacht.
Ja, und das ist ganz spannend, weil zu dieser Auswanderung kam es am Ende doch nicht. Und man ist dann doch in München geblieben und hat dann halt da den Wilden Westen quasi so ein bisschen präsentiert. Und insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg war es halt sowas, man hatte halt irgendwie keine Lust mehr auf diese ganze Deutschstümelei des NS-Regimes, sodass man sich dann letztendlich dazu entschieden hat. Und vielfach in der Bevölkerung war halt auch dieses Interesse dann da, dass man halt diese exotischen Kulturen und insbesondere die amerikanischen Kulturen halt so ein bisschen, ja, sich halt genauer angeschaut hat. Und so kam es halt dann, dass es so eine richtige Explosion der Cowboy-Clubs in Deutschland und insbesondere auch in Bayern gab. Also inzwischen gibt es in Bayern in wirklich fast jeder größeren Stadt einen Cowboy-Club, also in München, in Regensburg, in Nürnberg und auch viele auf dem Land. Also das ist wirklich ein verbreitetes Phänomen da.
Und gibt es nur in Bayern solche Clubs oder auch in Deutschland allgemein verbreitet?
Also in Bayern ist das, glaube ich, ein sehr breites Phänomen, sage ich mal. Aber auch hier in Baden-Württemberg und hier in der Nähe von Tübingen gibt es auch Clubs, in Nürtingen beispielsweise und in Deutschland insgesamt auch. Also da gibt es schon hunderte Clubs, wenn ich das mal so über den Daumen peilen dürfte.
Spannend. Ihr habt ja auf dem, ich glaube, letzten Festival, Indianer und Trapper Festival, auch eine echte Cree-Indianerin getroffen. Könnt ihr mal so ein bisschen erzählen, was hat die da gemacht?
Die wurde eingeladen, weil die eine besondere indianische alte Kunst beherrscht. Und zwar, oh Gott, das kann man ganz schwer beschreiben, eigentlich muss man das sehen. Die beißt auf Birkenrinde, also das muss man sich so vorstellen wie so Pergamentpapier, also nur, dass es aus Birkenrinde ist, und sie faltet es und beißt dann mit ihren Zähnen darauf rum, und wenn sie das dann aus ihrem Mund rausnimmt und aufklappt, das Papier, dann ist da wirklich so ein total filigranes Muster drauf, also irgendwie so ein Kreis, wo Menschen sich an der Hand halten oder so Bienen, also es ist irgendwie, ja, muss man einfach gesehen haben, und die war eben auf diesem Fest eingeladen, und das war total spontan, wir hätten gar nicht damit gerechnet, dass wir da wirklich also echte Natives finden. Und sie war aber glücklicherweise da, und wir haben dann auch mit ihr gesprochen, und es war echt ganz spannend. Also auch jetzt nicht nur wegen ihrer Kunst, sondern auch allgemein, weil es uns einfach interessiert hat, auch was sie ja davon denkt, von diesem, von der bayerischen Interpretation ihrer Kultur sozusagen. Da haben wir auch einen O-Ton dabei.
I'd like to talk to people in Canada and let them know that this is going on. They would be very surprised and probably honored that people are really, that they think that much about our people, that they would do something like this. Can I judge how authentic it is? Well, there's things I've never seen before in my whole life. I've never seen a man in a breechcloth before with no pants on. But I guess if somebody's having a good time, I said, all the power to them.
Genau. Das fanden wir eigentlich ganz spannend, dass sie das halt so total locker sieht und halt sagt, naja, mein Gott, also ich sehe hier Sachen, die habe ich sonst bei mir noch nie gesehen, aber wenn es ihnen Spaß macht, also es war, ja, echt ganz interessant.
Ich fand es auch sehr witzig, so, ja, also manches kenne ich, aber so einen nackten Mann nur in Lendenschurz habe ich noch nie gesehen, und das ist ja eigentlich, also keine Ahnung, aus meiner Kindheit das Bild eines Indianers, der halt im Lendenschurz nur rumrennt, irgendwie mit seinem Bogen, und das fand ich sehr witzig.
Ja, das stimmt.
Auf dem Indianer und Trapper Festival, ich hoffe, dass ich es richtig rum sage, oder Trapper und Indianer Festival.
Nee, war
Indianer
richtig rum.
Da gab es ja auch noch verschiedene Attraktionen, zum Beispiel das Powwow. Was ist denn das gewesen?
Das Powwow ist ein indianisches Tanzfest, also das auch wirklich die Natives in Amerika feiern. Und ja, da trifft man sich einfach in der Powwow Arena. Das ist so ein, in dem Fall auf dem ITF war das jetzt einfach so ein aus Holz abgegrenzter Bereich. Und da tanzen dann also die echten Indianer und die bayerischen Indianer. Das war auch für uns ganz spannend, weil wir das zum ersten Mal gesehen haben und weil es da auch wirklich so ganz feste Rituale gibt. Also wir als Filmteam muss, oder jeder, der sich irgendwie in dieser Arena bewegt hat, und wir auch, mussten uns dann auch von einem echten Native ausräuchern lassen, oder wie sagt man
genau,
das?
Genau. Also da war letztendlich, hatte jemand so ein Büschel Salbei und Tabak zusammengerollt und hat uns und unser komplettes Equipment damit einmal ausgeräuchert, dass wir quasi gereinigt sind, um letztendlich das uns anzuschauen. Und das ist halt auch, also es war sehr stark reglementiert. Wir mussten uns genau daran halten, wann man da filmen durfte und wann nicht. Weil sie die Regeln halt auch schon sehr eng genommen haben. Insbesondere, wenn es zum Beispiel so den großen Eintritt in diese Arena gab, dann musste die Kamera einfach ausbleiben. Und es war einfach spannend.
Ja, was auch interessant ist, ist, dass das halt für viele, also für die Jackie zum Beispiel, auch irgendwie so was ist, so was ganz Bewegendes. Also dieses Tanzen und diese Arena. Ja, da haben wir auch einen O-Ton dabei von der Jackie.
Wenn ich an die Powwow Arena gehe, dann kämpfe ich meistens am Anfang mit den Tränen. Also ich bin sehr berührt davon, weil da so eine Kraft rauskommt. Ich glaube auch an Wiedergeburt, genauso wie die meisten Indianer, und glaube wirklich, dass das da ganz, ganz fest ins Herz hineinkommt.
Yeah.
bei der Jackie wart ihr ja auch zu Hause. Das fand ich ist aber auch, also eigentlich fand ich ja den ganzen Film sehr, sehr interessant, weil es halt einfach ein Thema war, von dem ich vorher sehr wenig wusste und mich danach so fühlt, als hätte ich einen groben Überblick, was, glaube ich, so der Sinn von Dokumentarfilmen ist. Und ja, das fand ich auch sehr interessant, wie ihr bei ihr zu Hause wart. Und ja, vielleicht wollt ihr darüber noch ein bisschen erzählen.
Ja, es war ganz spannend. Also ja, sie hat uns halt eingeladen dann und damit hat mir gar nicht gerechnet, dass sie da, weil wir eigentlich nur ganz kurz mit ihr gesprochen haben, dass sie halt dann direkt so offen ist. Und ja, dann waren wir halt bei ihr und sie war sehr herzlich auch und hat uns dann halt gezeigt, was sie quasi so neben ihrer Zeit, die sie tatsächlich dann auf den Festivals verbringt, dann auch noch für ihr Hobby tut. Und zwar schneidert sie eine ganze Reihe von Klamotten wirklich für alle möglichen Menschen aus der Szene, die halt authentisch sind. Also sie versucht dann halt irgendwie beispielsweise Reißverschlüsse soweit möglich unsichtbar zu machen und orientiert sich dann halt aus Büchern oder aus dem Internet daran und versucht halt eben jedem so ein Outfit zu geben, was halt irgendwie sehr passend ist. Und wir haben auch einen O-Ton von ihr dabei, wo sie das nochmal ein bisschen erklärt.
Da ich eben der Needleworker bin, mache ich fast alle Sachen selber, vor allem Genähtes und ja, muss sagen, so vor allem authentisch. Es muss vor allem authentisch ausschauen. Es ist dann nicht authentisch wie, ja, so mit Häkchen und weiß ich was, hat durchaus mal einen Reißverschluss, aber den sieht man nicht.
Genau, das war die Jackie, sie über ihr ja, Nähen spricht. Und als wir aber bei ihr waren, also wir haben ihr zugeguckt, wie sie eine Jacke für sich genäht hat, aber wir sind auch noch mit ihr eben zu ihrem Zeltgelände gefahren. Also es nennt sich Forest Island oder hat sie das genannt und das ist eben so ein, ja, so ein Fleckchen mit inmitten von Maisfeldern, wo sie und ihr Mann und Freunde von ihnen Zelte aufgestellt haben und wo die auch immer am Wochenende sind. Und das war auch ja, ganz schön, da mal so einen Einblick zu bekommen und auch vor allem viel privater eben als auf dem ITF, wo halt wirklich so, weiß ich nicht, hunderte von Leuten sind und das war halt irgendwie nur so ihr kleines persönliches Reich, was sie uns da gezeigt hat, das war auch, ja, schön.
Ich fand das, ich sag die ganze Zeit, ich fand das so spannend, ich fand es alles so spannend. ja, die Zelte waren ja komplett eingerichtet, so dass man richtig darin leben konnte. Habt ihr da einen Überblick, wie authentisch das ist, so Wohnzelte?
Nee, wissen wir ehrlich gesagt nicht. Also die Jackie erklärt das einfach durch ihre Geschichte. Sie sagt eben, sie ist eine Siedlerin und ja, weil sie eine Siedlerin ist, muss sie ja, kann sie das ja einfach da stehen lassen und muss das irgendwie nicht, ja, irgendwie.
Er muss es nicht abbauen.
Ja,
ne?
Muss es nicht abbauen. Genau.
Also ihr Mann ist auch ehemaliger Goldgräber und hat letztendlich dann auch ja, das Geld zusammengekratzt, um sich halt sowas leisten zu können. Also weil Jackie ist, glaube ich, ganz wichtig, dass sie halt wirklich für alles in ihrer Geschichte, also es alles macht irgendwie einen Sinn. Und wenn es ihnen halt nicht offensichtlich gibt, dann überlegt sie sich halt was historisch soweit akkurat ist, was halt dann dazu passt.
Ist es meistens so bei den Leuten, die Geschichten haben, dass die Geschichten in sich stimmig sind?
Würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Also ein anderer, der eine Geschichte hat, war der Dan, den wir gerade eben ja schon mal kurz angesprochen haben, der letztendlich ja so sein Hobby in Zyklen lebt, sag ich mal. Also er durchlebt alle 4 Jahre oder alle 5 Jahre den amerikanischen Bürgerkrieg. Und wenn es halt vorbei ist, dann fängt er halt wieder von vorne an. Und ja, er hat irgendwie eine ganze Geschichte, die damit zu tun hat, dass er halt irgendwie einen Saloon aufgegeben hat und jetzt in einem freiwilligen Corps quasi dabei ist. Und ja, das ist ganz spannend. Aber man muss halt auch sagen, dass es auch einige gibt, die keine eigene Geschichte haben. Also beispielsweise der Mike, dem ist es nicht so wichtig, dass er irgendwie einen Charakter darstellt in der Welt. Also er ist beispielsweise schon der Bürgermeister in einer Westernstadt. Also ein Amt hat er schon, aber es ist nicht so, dass er halt irgendwie eine Geschichte braucht. Ihm geht es halt mehr darum, das zu erleben und dieses Abenteuer zu erleben. Also es ist halt eine ganz große Gemengelage an verschiedenen Charakteren, die man letztendlich dort trifft.
Ich habe mich beim Anschauen des Filmes ein bisschen gefragt, wie ist es denn so generell? Wisst ihr, wie die Communities von Native Americans das sehen oder machen die sich da überhaupt Gedanken drüber? Und also ob es okay ist, wenn andere Leute einfach sich indianische Tattoos stechen lassen oder Powwow, ich weiß nicht, tanzen?
Ja, also ich glaube im Allgemeinen wir können auf jeden Fall nur sprechen davon, was wir natürlich mitbekommen haben. Also es sind immer mal wieder ein paar Natives, also ein paar wirkliche, echte Indianer, sage ich jetzt mal, bei diesen ganzen Veranstaltungen dabei und die nehmen auch rege daran teil. Also da scheint auch ein gegenseitiges Interesse zu sein. Einerseits halt von den Indianern selber, die quasi ja sich mal anschauen, wie die Interpretation ihrer Kultur ist. Und dann kommen natürlich die bayerischen Indianer, die wollen alles Mögliche wissen. Die fragen denen wirklich Löcher in den Bauch. Irgendwie, wie macht man die Stickerei? Wie macht ihr dieses Ritual? Also da ist einfach ein großes Interesse da. Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen, dass das so ist, dass die ja, glaube ich, alle so relativ cool mit sind, sage ich mal. Aber ich weiß natürlich nicht, wie das in Amerika aussieht, ob das so allgemein gut gesehen wird. Ich glaube aber, dass halt, was man also auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die bayerischen Indianer, glaube ich, schon Wert darauf legen, dass diese Kultur dort geachtet wird. Also die nehmen das ernst. Das ist für sie kein Faschingsspiel, wie irgendwie jetzt, wie das ja häufig gemacht wird, sondern die nehmen das halt ernst und die versuchen das halt in ihren Grenzen authentisch zu machen, sodass es da, glaube ich, kein Problem gibt.
Apropos Problem, gibt es eigentlich Probleme zwischen den Cowboys und den Indianern? Weil gerade in Karl May oder so gibt es ja immer Probleme zwischen den Cowboys und den Indianern. Wie ist das in Bayern?
Im bayerischen Wilden Westen läuft es friedlich ab. Also da gibt es keine Probleme. War auch was, wo wir uns gedacht haben, vielleicht bekriegen die sich jetzt. Aber nein, sie verstehen sich sehr gut.
Weißbier verbindet.
Es gibt ja, im Film ja auch noch andere Leute gezeigt, die weder Cowboy noch Indianer sind. Was gibt es da zum Beispiel?
Ja, also wir haben der Mike, der ist streng genommen mehrere Sachen ist der, aber hauptsächlich ist der Trapper, also Fallensteller. Das sind diese Leute, die in den Wäldern im Westen der USA und in Kanada damals halt Fallen aufgestellt haben, um halt an das Fell der Tiere zu kommen, um diese halt dann zu verkaufen. Und das ist auch ganz spannend. Also wir waren im tiefsten Hochsommer dort im August und da gab es einige, die wirklich so rumgelaufen sind, als hätte es halt minus 10 Grad draußen, die dann ihre Felle von Füchsen etc. dort ausgestellt haben, am Körper getragen haben, weil das halt sich einfach damals so gehörte und wenn der Tag halt warm war, dann war der halt warm. Also da sind die dann kompromisslos.
Ihr habt mir gerade während der Musik erzählt, dass ihr auch einige kuriose Sachen beim Drehen erlebt habt und da würde ich doch gerne noch zum Schluss einige hören.
Ja, also eine Sache, die vielleicht ganz spannend war, war unsere Behausung an einem der Nächte. Es war halt so, dass wir den Film eigentlich no budget produziert haben. Also alles an Kosten haben wir letztendlich selber getragen. Da gab es auch nichts, was von der Uni übernommen wurde. Die Uni hat das Equipment gestellt. Alles Weitere haben wir dann quasi gemacht. Und so war es halt auch so, dass wir versucht haben, die Übernachtungen so günstig wie möglich zu halten. Also wir haben teilweise im Zelt geschlafen, aber an einem Tag ging das leider nicht, sodass wir halt überlegt haben, was wir machen können. Wir waren in Regensburg damals und in dieser Westernstadt gibt es einiges, da gibt es nicht nur den Saloon, sondern da gibt es halt auch ein Gefängnis und da gibt es auch Betten drin, weil die Gefangenen müssen ja auch schlafen. Ja, und das war halt frei und wir haben dann gesagt, gut, wir machen das, weil es war halt umsonst, es wurde uns angeboten. Ja, hat tatsächlich ganz gut funktioniert. Also das Einzige, was vielleicht mal ein bisschen komisch war, wenn man mal auf Toilette gehen musste nachts und eine Wand von Gitterstäben links von sich gespürt hat, da hat man sich schon ein bisschen beengt gefühlt, aber wir haben erstaunlich gut geschlafen tatsächlich.
Und was auch noch ganz witzig ist, was man noch erzählen kann, waren die Sprachbarrieren, die teilweise geherrscht haben. Also Lukas kommt ja aus dem Rheinland, muss man dazu sagen. Ich bin in der Nähe von Nürnberg aufgewachsen und Regensburg vor allem ist ja in der Oberpfalz und Oberpfälzisch ist ein Dialekt, sage ich mal. Ja, der ist schwierig zu verstehen und das war auch ganz witzig. Bei mir ging es ganz gut, aber der Lukas, der hatte da schon Probleme, da musste ich schon das ein oder andere Mal dolmetschen, auch wenn der sich da verständigen wollte.
Ja, es war ganz spannend, also auch immer, wenn ich gesagt habe, ich habe es nicht verstanden, da wurde es einfach im gleichen Dialekt langsamer gesagt, was mir auch nicht bedeutend weitergeholfen hat, also es war ganz lustig und am Ende haben wir auch an zwei Stellen, haben wir uns für den Untertitel entschieden, weil es, glaube ich, außerhalb von Bayern einfach schwierig zu verstehen ist und wir dann halt auch den Film nicht nur auf so ein enges Publikum beschränken wollten.
Ja, das war auf dem Pfingstrodeo in Regensburg, haben die das am Lagerfeuer gespielt und ich weiß auch nicht, das war einfach irgendwie, im Schnitt haben wir es so oft gehört und es war dann irgendwie, hat es uns verfolgt, es war dann wie so ein Ohrwurm, es wurde dann immer mal wieder so kontextlos im Alltag auch gesungen, weil es einfach irgendwie so schön schief und weiß ich nicht, gesungen ist, ja.
Ja, also man muss halt auch sehen, also sie sind da auch sehr unkonventionell vorgegangen, also dieses Gerappel beispielsweise ist von so einem Waschbrett, das mit so einem, ja, mit so Nägeln bearbeitet wurde, also da wurde halt hauptsächlich dafür darauf geachtet, dass halt irgendwie ein Ton erzeugt wurde und das ist halt ein amerikanisches Volkslied, also es sind da auch schon sehr Firmen drin teilweise. Ja, und die haben die dann drauf und wir waren natürlich auch froh, weil da gibt es kein Rechteproblem und es ist auch authentisch. Dann haben wir es reingenommen.